Hast du manchmal Angst? Und wenn ja, wovor? Es gibt ja Ängste, die sind nicht so gut begründet. Also mir geht das so, zum Beispiel, wenn ich auf einen hohen Turm hochsteige oder in einem Wolkenkratzer bin, da schlottern mir die Knie. Und ich denke jedes Mal, hoffentlich schaffe ich es ja noch heil raus, bevor das Ding einstürzt. Meine Frau hat mir gesagt, naja, es sind ja schon mal Türme umgefallen, also ganz unbegründet ist die Angst nicht, aber so richtig begründet ist sie dann auch nicht. Auch weit verbreitet die Angst vor Spinnen. Und zwar nicht vor den giftigen, sondern Millionen Deutsche, die zittern vor den gewöhnlichen deutschen Hausspinnen. Ich habe das neulich im Radio gehört, da hat eine Frau ihrem Mann eine SMS geschrieben und hat gesagt, bei uns in der Waschküche sitzt eine Spinne, aber ich habe die Situation mittlerweile im Griff, ich habe die Tür abgeschlossen. Dann haben sie sich überlegt, wie die mit ihren 8 Beinchen die Tür aufmacht und dann das Haus für sich einnimmt. Ja, aber manche von uns kennen wahrscheinlich sogar diese Angst vor Spinnen, auch wenn sie gar nicht so gut begründet ist und die Tiere eigentlich ganz harmlos sind. Aber natürlich gibt es auch Ängste, die sind gut begründet. Wir hatten vor 3 Jahren bei uns 2 Frauen und einen kleinen Jungen aus der Ukraine bei uns zu Hause für ein paar Wochen. Die sind geflohen aus einem Ort, in dem war ein schreckliches Massaker geschehen. Da sind die Russen rein, haben viele umgebracht, haben ganz üble Dinge dort getan. Und dass diese Familie Angst hatte und geflohen ist, das war nicht unbegründet. Das hatte einen ganz konkreten Anlass. Auch dass wir uns in Deutschland Gedanken machen und vielleicht auch manchmal Angst haben, wird es wieder Krieg geben. Das ist heute nicht mehr so unbegründet. Es gab Zeiten, da dachte man, ach, das kommt nie. Auch wenn dir der Arzt sagt, sie haben einen bösartigen Tumor und der hat schon gestreut, dann hast du Angst, die hatten Grund. Und so gibt es ganz viele Dinge in dieser Welt, die uns wirklich Angst machen können. Und die Frage ist, was machst du mit deiner Angst? Und wo findest du Sicherheit, selbst wenn deine schlimmsten Befürchtungen wirklich eintreffen? Gibt es so einen Ort? Gottes Wort sagt, es gibt diesen Ort. Es gibt eine Sicherheit in allen Umständen. Und wir sehen das heute auch in unserem Predigttext. Wir sehen das im Leben von David, der Umstände erlebt hat, die wirklich angsteinflößend waren. Und wir werden das gleich sehen. Er hat sich auch sehr gefürchtet. Und das ist nicht einfach so dahingeschrieben. Der hatte wirklich Angst, Todesangst. Und in dem hat er Sicherheit erfahren. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass es auch eine scheinbare Sicherheit, einen scheinbaren Frieden gibt. Das sehen wir im Leben von Saul. Eine Sicherheit, die nicht trägt im Leben. Und lasst uns beten, dass uns das wirklich ermutigt und auch dazu bringt, unsere Hoffnung auf die richtige Sicherheit zu setzen, auf Gott zu setzen. Ich möchte mit uns dafür beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir diese kostbare Zeit haben hier in der Gemeinschaft, dass du uns dein Wort gegeben hast und wir da sehen dürfen, wer du bist. Und wir wollen dir unsere Herzen hinhalten und dir bekennen, ja, wir kennen Angst in dieser Welt. Und wir beten, dass du heute dieser Angst begegnest und dass wir erkennen dürfen, wo wir echten Frieden und echte Sicherheit finden. Herr, wir wollen wirklich auf dich hören und beten, dass du zu uns sprichst. Amen. Lese uns den ersten größeren Abschnitt, ist wieder eine ganz ordentliche Strecke, die wir heute machen, 2 Kapitel, 21 und 22 in 1. Samuel. Und ich lese so etwa die Hälfte, Kapitel 21 bis 22, Vers 5. Und David machte sich auf und ging seines Wegs. Jonathan aber ging in die Stadt. Und erinnern wir uns nochmal kurz, letzte Woche haben wir das gesehen, dieser Abschied. Und David ist jetzt wirklich auf der Flucht, getrennt von seinem besten Freund, auf der Flucht. Und als David nach Nob kam zum Priester Ahimelech, entsetzte sich Ahimelech, als er David entgegenging und sprach zu ihm, warum kommst du allein und ist kein Mann mit dir? David sprach zu dem Priester Ahimelech, Der König hat mir eine Sache befohlen und sprach zu mir, niemand darf auch nur das Geringste von der Sache wissen, in der ich dich gesandt habe und die ich dir befohlen habe. Darum habe ich meine Leute an den und den Ort beschieden. Hast du nun etwas bei der Hand, etwa 5 Brote oder was sonst vorhanden ist, das gib mir in meine Hand. Der Priester antwortete David, ich habe kein gewöhnliches Brot bei der Hand, sondern nur heiliges Brot. Nur müssen die Leute sich der Frauen enthalten haben. David antwortete dem Priester, sicher, Frauen waren uns schon etliche Tage verwehrt. Als ich auszog, war der Leib der Leute nicht unrein, obgleich es nur um ein gewöhnliches Vorhaben ging. Um wie viel mehr werden sie heute am Leib rein sein? Da gab ihm der Priester von dem heiligen Brot, weil kein anderes da war als die Schaubrote, die man vor dem Herrn nur hinwegnimmt, um frisches Brot aufzulegen, an dem Tag, an dem man das andere wegnimmt. Es war aber am selben Tage ein Mann von den großen Sauls dort eingeschlossen vor dem Herrn mit Namen Doeg, ein Edomiter, der über die Hirten Sauls gesetzt war. Dieser Vers 8, das ist hier nur eine Randnotiz erstmal, aber dem Doeg, dem begegnen wir später. Gottes Wort ist auch großartige Literatur, dass wir hier einen Blick kriegen. Das ist der Bösewicht, der uns später nochmal begegnet. Aber erstmal geht es weiter mit David, das heißt dann ab Vers 9. Und David sprach zu Ahimelech, ist nicht hier bei dir ein Spieß oder ein Schwert? Ich habe mein Schwert und meine Waffe nicht mit mir genommen, denn die Sache des Königs war eilig. Der Priester sprach, das Schwert des Philisters Goliath, den du im Eichgrund erschlagen hast, das ist hier in einen Mantel gewickelt hinter dem Ephod. Willst du das? So nimm es, denn es ist kein anderes hier als dies. David sprach, seinesgleichen gibt es nicht, gib's mir. Und David machte sich auf und floh an jenem Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gath, das ist ein Philisterkönig. Aber die Großen des Achish sprachen zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes, von dem sie im Reigen sangen, Saul schlug 1000, David aber 10.000? Und David nahm sich die Worte zu Herzen und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gath. Und er stellte sich wahnsinnig vor ihren Augen und tobte unter ihren Händen und rannte gegen die Pforte des Tores und ließ seinen Speichel in seinen Bart fließen. Da sprach Achish zu seinen Großen, ihr seht ja, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum habt ihr ihn zu mir gebracht? Habe ich zu wenig Wahnsinnige, dass ihr diesen herbrachtet, bei mir zu toben? Sollte der in mein Haus kommen? David ging von da hinweg und rettete sich in die Höhle Adullam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie zu ihm dahin. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Und David ging von da nach Mizpe ins Land der Moabiter und sprach zum König von Moab, lass meinen Vater und meine Mutter bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Und er brachte sie vor den König von Moab und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Aber der Prophet Gad sprach zu David, bleib nicht auf der Bergfeste, sondern geh hin ins Land Juda. Da ging David weg und kam nach Jaar-Heret. Ja, das ist ein sehr umfassender Text und ich kann gar nicht auf alle Details eingehen und werd sogar ein paar wichtige Dinge weglassen müssen. Aber ich hoffe, dass wir das große Thema hier sehen. Ein König, David war schon gesalbt zum König, Gott hatte das schon über seinem Leben ausgesprochen, hatte schon gesagt, Saul ist nicht mehr König, David ist mein neuer König. Aber es ist doch ein scheinbar schwacher König, der auf der Flucht ist, der vertrieben ist, der Hunger hat, der verfolgt wird, der keinen Schutz hat und von einem Ort zum nächsten kommt, sieht gar nicht stark aus. Wir sehen aber, dass Gott auf seiner Seite ist und dass das, was scheinbar schwach ist, dass Gott ihn stärkt in aller Not und dabei ist auf seiner Flucht. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an, diesen scheinbar schwachen König. Zuerst, David braucht Essen, er braucht Schutz. Er ist geflohen und er hat nicht mal das Nötigste, nicht mal was zu essen. Und er kommt zu diesen Priestern in Nob, das neue geistliche Zentrum Israels, und er fragt dort danach, könnt ihr mir helfen, ich brauche was zu essen. Aber bevor er fragt, begegnet er erstmal diesem Priester Ahimelech und dieser Ahimelech ist entsetzt, dass David da alleine ankommt. Und man fragt sich, warum fürchtet sich jetzt der Priester, dass er David hier alleine sieht? Und das muss damit zusammenhängen, dass der Ahimelech gemerkt hat, hier stimmt doch was nicht. Der Schwiegersohn des Königs, einer der Obersten im Land, ganz allein, ohne Begleiter, ohne eine Schutztruppe, die mit ihm unterwegs ist, das kann doch nicht stimmen. Und er fürchtet sich. Und er lässt es David wissen. Und was macht David? Er lügt. Er erzählt eine Märchengeschichte. Vers 3. Er sagt, der König hat mir eine Sache befohlen und sprach zu mir, niemand darf auch nur das Geringste von der Sache wissen. Er behauptet, dass er deshalb seine Leute irgendwo anders geparkt hat. Ja, er tut hier so, macht einen auf James Bond in geheimer Mission im Auftrag seiner Majestät und niemand darf von dieser speziellen Spezialmission wissen. Aber es ist doch eine Lüge. Warum lügt er? Es gibt die Erklärung, die den David besser aussehen lässt, dass er diese Priester schützen wollte, weil das war klar, wenn David gesagt hätte, dass er vor Saul auf der Flucht ist, dass Saul sein Feind ist und die Priester hätten ihm geholfen, dann hätten sie sich schuldig gemacht des Hochverrats, ja, gegen den König Saul rebelliert. Ist aber auch gut möglich, dass David einfach Angst hatte in dieser Situation. Was, wenn ich denen erzähle, was wirklich los ist und wenn sie mir dann nicht helfen und mir nichts zu essen geben oder schlimmer noch, mich sogar ergreifen und ausliefern an Saul. Wir wissen nicht, was ihn getrieben hat, aber wir wissen, dass er gelogen hat. Und was wir auch wissen sollten, ist, dass die Bibel uns das hier nicht erzählt als Ermutigung, wenn du in Not bist, dann lüg. Ist eine gute Sache. Dafür ist uns diese Geschichte hier nicht erzählt, sondern die Bibel, die berichtet uns, was war, was wirklich geschehen ist. Die macht auch aus den Helden keine Superhelden, die immer alles richtig gemacht haben. Und bei David sehen wir das ja später in der Geschichte noch viel deutlicher, dass David schwer versagt hat, schwere Sünde auf sich geladen hat. Es ist gut möglich, dass er hier in seiner Schwäche gelogen hat. Und wir wissen, dass wenn wir hungrig sind, wenn wir in Schwierigkeiten sind, dann sind wir viel anfälliger dafür, nicht die Wahrheit zu sagen. Wenn dieser Teil der Geschichte eine Moral für uns hat, was wir daraus lernen dürfen, dann die, dass Gott David trotz dieser Lüge, obwohl er die Unwahrheit sagt, dass er ihn versorgt in der Situation, für ihn da ist. Wie oft denken wir, dass Gott uns nur dann Gutes geben kann und geben wird, wenn wir alles richtig machen und perfekt sind? Und das erleben wir Pastoren und auch sonst, wer von uns Seelsorge macht, besonders in der Seelsorge, dass da Geschwister kommen und dann sagen, es muss doch was geben, was ich noch in Ordnung bringen muss in meinem Leben, dass mich Gott wieder segnen kann, dass er mir wieder Gutes tun kann. Ganz oft ist es gerade, wenn wir in Schwierigkeiten sind, dass wir uns plagen und suchen. Und versteht mich nicht falsch, es ist richtig, dass wir die Sünde in unserem Leben erkennen und sie auch angehen und immer mehr werden wie Jesus. Und gleichzeitig ist es so wichtig, dass wir erkennen, Gott ist ein Vater, der seine Kinder liebt. Und wenn das bei den menschlichen Vätern schon so ist, wenn sie gute Väter sind, dass sie ihren Kindern nicht nur dann Gutes geben, wenn die alles richtig machen, wenn die gute Noten mit nach Hause bringen, wenn die brav sind im Gottesdienst, wenn die gut im Sport sind, sondern auch dann, wenn das alles nicht passt, auch dann lieben wir unsere Kinder hoffentlich. Wie viel mehr macht Gott das? Er bestraft diese Lüge hier nicht, er lässt David damit durchkommen, er segnet ihn sogar. Das ist erstaunlich, das darf uns ermutigen, nicht zu sündigen, aber zu wissen, Gott ist ein guter Gott, der für seine Kinder sorgt, in allen Umständen. Und hier zeigt er David das, indem er ihn versorgt durch diese Priester, die ihm zu essen geben. Und der Priester Ahimelech sagt, wir haben kein Brot, wir haben nur dieses heilige Brot, die Schaubrote, die im Gottesdienst ausgelegt wurden als ein Zeichen von Gott für sein Volk. Ich bin eure Lebensquelle. Ich versorge euch mit allem, was ihr zum Leben braucht. Ich selber will dieses Brot sein. 12 Brote für die 12 Stämme Israels. Und das Gesetz in 3. Mose hat das geregelt, dass dieses Brot immer wieder ausgetauscht wurde und das alte Brot, das durften dann die Priester essen und sich davon ernähren. So war das vorgesehen. Niemand anders, nur die Priester. Aber Ahimelech sagt hier, das kann ich dir geben, was anderes haben wir nicht. Nimm dieses Brot. Jesus hat die Geschichte aufgegriffen im Neuen Testament. Kann da nicht tiefer drauf eingehen, aber in Markus 2, ab Vers 23 könnt ihr das zum Beispiel nachlesen, wo Jesus über den Sabbat spricht und auch dann diese Geschichte als ein Beispiel nimmt, dass das richtig war, dieses Gesetz nicht buchstabengetreu anzuwenden. Dass es richtig war, dass dieser Priester seinen Auserwählten, den Auserwählten Gottes, den König David versorgt hat mit diesem Brot. Es war Gottes Art und Weise, sein Weg für David zu sorgen. Und er bekommt dort nicht nur Brot, sondern er bekommt auch ein Schwert, mit dem er sich verteidigen kann und schützen kann. Auch das hatte er nicht. Das Schwert von dem bösen Goliath, den David vor kurzem besiegt hatte, dem er mit diesem Schwert den Kopf abgeschlagen hatte, das war dort verwahrt worden bei den Priestern. Und der Priester gibt ihm das mit auf den Weg. Natürlich war das hier ein Mensch, der für David gesorgt hat, der Priester Ahimelech. Aber ich hoffe, ihr seht, wie wunderbar das ist, wie Gott hier tatsächlich sorgt, wie er seine Priester gebraucht, um seinen Auserwählten zu versorgen. Mit Essen und mit etwas, mit dem er sich beschützen kann, mit diesem Schwert. So prekär diese Umstände waren von David, Gott war ihm nah und er kümmerte sich um ihn. Davids Schwäche zeigt sich dann auch, wenn wir weitersehen. Er ist weiter auf der Flucht. Von dort zieht er in Feindesland tatsächlich. Er geht zu den Philistern. Das zeigt uns noch mehr, wie verzweifelt David gewesen sein muss, weil er war zwar verfolgt von Saul, aber die Philister waren auch nicht seine Freunde. Im Gegenteil, im Philisterland war David auch Staatsfeind Nummer 1. Ja, die erkennen ihn dort und die sagen sofort, die erinnern sich sofort an einen Song, der in Israel rauf und runter gespielt wurde. Saul schlug 1000, David aber 10.000. Das war der Schlager, den sie in Israel gesungen haben, den ganzen Tag. Aber wenn der bei den Philistern im Radio kam, da hat sich niemand darüber gefreut. Es hatte einen ganz bitteren Klang, weil ihre Männer waren es, die erschlagen wurden. Da waren Frauen zu Witwen geworden, da haben Kinder ihren Vater verloren und David war ihr Feind. Und deshalb haben sie ihn auch sofort, als sie ihn erkannt haben, gefangen genommen und am Hof des Königs irgendwo im Verlies eingesperrt. Und als das passiert, bekommt David richtig Panik. Vers 13 heißt es, er fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gat. Als er in die Hände der Philister kam, da fürchtete er sich sehr, weil er jetzt mit dem Schlimmsten rechnen musste. Was würden die ihn machen? Die Frage war eigentlich nur, würden sie es gnädiger machen oder ein bisschen brutaler, grausamer? Wie würden sie ihn hinrichten? David in Todesangst. Und in seiner Not und in seiner Verzweiflung fängt David an, Theater zu spielen. Das ist ja eine total schräge Geschichte. Der liefert hier die Show seines Lebens. Er fängt an zu kreischen und zu schreien und zu brüllen, hämmert mit dem Kopf gegen die Tür immer und immer wieder, spuckt, sabbert, der Speichel läuft ihm in den Bart. Und der Philisterkönig greift sich an den Kopf und sagt, ich habe ja schon wahrlich genug Verrückte hier an meinem Hof, schafft mir den vom Leib, weg mit dem. Und das wirklich Schräge und wirklich Irre an dieser ganzen Geschichte ist, es klappt. David kommt aus dem Gefängnis frei durch dieses ganz verrückte Theater. Jetzt könnte man sagen, gut gemacht, David, du bist echt ein ganz schön schlauer Typ. Hast du ein Glück, dass die Philister so doof sind? Aber David hat nicht so auf diese Geschichte geschaut. Er hat sich nicht auf die Schulter geklopft selber und gesagt, Mensch, was bin ich doch für ein schlauer Typ, dass ich hier mit dieser List nochmal entkommen bin. Sondern David hat wirklich erkannt, das war ein Wunder, dass er freigekommen ist aus der Gefangenschaft der Feinde. Und wir sehen das in den Liedern, die David geschrieben hat. Bernhard hat uns vorhin in der Textlesung schon aus dem Psalm 34 vorgelesen und er hat die Überschrift hat er weggelassen. In der Überschrift, da lesen wir darüber, dass David diesen Psalm genau geschrieben hat, als er sich wahnsinnig gestellt hat vor diesem König der Philister. Das kommt genau aus dieser Zeit. Das ist diese Erfahrung, die er darin reflektiert und die uns einen Einblick gibt in sein Herz, was in ihm vorgegangen ist, wie er das erlebt hat. Und er macht in diesem Psalm Gott so groß. Nicht seine Schauspielkünste, die kommen da gar nicht drin vor, sondern er schaut auf Gott und erkennt, das ist ein Wunder, dass der Herr mich befreit hat aus meiner Todesnot. Es gibt andere Psalmen aus dieser Zeit, zum Beispiel der Psalm 56, wo wir einen Eindruck davon kriegen, wie verzweifelt David auch war, wie geplagt in seiner Zeit der Flucht, wo er Gott sein Elend hinhält. Im Psalm 56, Vers 9 sagt er, zähle die Tage meiner Flucht, sammle meine Tränen in deinen Krug. Ohne Zweifel, du zählst sie. Es ist ein Gebet, wo David seine ganze Trauer und seinen Schmerz vor Gott bringt und wo er sagt, Gott zählt jede einzelne meiner Tränen in seinem Krug. Der weiß um mein Leid, aber es war ein reales Leid, was David da erlebt hat. Und dann kommt er in diesem Psalm 56, aber auch in das Bekenntnis, wo er Gottes Kraft und seine Größe groß macht. Und er betet dann in den Versen 11 und 12, ich will rühmen Gottes Wort, ich will rühmen des Herrn Wort. Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht. Was können mir Menschen tun? Lass das mal auf dich wirken. Ein Mann im Gefängnis, der wirklich traurig ist, in Todesangst, der zu diesem Blick kommt, weg von seinen Umständen auf den Herrn und der sagt, was können mir eigentlich Menschen tun, wenn ich in der Hand dieses starken, allmächtigen Gottes bin? Und er kommt dann in dem Psalm 56 dahin, dass er sagt, ich habe dir Gott gelobt, dass ich dir danken will, denn du hast mich vom Tod errettet. Es war Gottes Eingreifen, was ihn dort aus dem Gefängnis der Philister gebracht hat. Und doch war David weiter auf der Flucht. Als nächstes flieht er in eine Höhle, hat keinen Thron, hat da seine Familie dann um sich, die auch fliehen musste, die auch nicht in Sicherheit war und die er dann in Sicherheit bringt, hat dort nur eine Schar von Menschen, etwa 400, die zu ihm stehen. Und was sind das für Leute? Keine Großen, keine Mächtigen. Menschen vom Rand der Gesellschaft werden uns da beschrieben. Menschen, die Verlierer waren des Systems, Menschen, die Schulden hatten, Menschen, die andere Nöte hatten. Menschen, heißt es dann in Vers 2 von Kapitel 22, mit verbitterten Herzen. Eine schwache Truppe für einen König. Die fühlten sich richtig bei ihm. Alle anderen wären in der Zeit nie auf die Idee gekommen, sich David anzuschließen. Wer will schon zu so einem König gehören? Es waren wirklich nicht viele auf seiner Seite. Aber der Herr war auf seiner Seite. Ich hoffe, ihr seht das, wie Gott ihn durchgetragen hat in diesen Tagen der Flucht, ihm seinen Beistand gezeigt hat, seine Versorgung. Gott hat ihn gestärkt in seiner Schwachheit und tatsächlich sehen wir hier ein Prinzip, was wir in der Bibel immer wieder sehen und in unserem Leben. Gottes Kraft und seine Macht ist in den Schwachen stark und mächtig. Es bringt uns zu dem anderen König, zu Saul, der ja immer noch auf dem Thron saß und der im Vergleich zu David so mächtig erscheint. Aber wir sehen, seine Stärke, mit der er regiert hat, das war nur eine scheinbare Stärke. Tatsächlich war er schwach. Und ich möchte uns auch das lesen, Kapitel 22 ab Vers 6. Und es kam vor Saul, dass David und die Männer, die bei ihm waren, von sich reden machten. Und Saul saß zu Gibeah unter dem Tamariskenbaum auf der Höhe, den Spieß in der Hand und alle seine Großen standen um ihn. Da sprach Saul zu seinen Großen, die um ihn standen: Hört, ihr Benjaminiter, wird der Sohn Isais euch allen auch Äcker und Weinberge geben und euch alle zu Obersten über 1000 und über 100 machen, dass ihr euch alle verschworen habt gegen mich und dass niemand da ist, der es mir zu Ohren brächte, dass mein Sohn sich mit dem Sohn Isais verbunden hat? Ist niemand unter euch, der sich um mich gegrämt und der es mir zu Ohren gebracht hätte, dass mein Sohn meinen Knecht gegen mich aufgereizt hat, dass er mir nachstellt, wie es jetzt am Tage ist? Da antwortete Doeg, der Edomiter, der unter den großen Sauls stand, und sprach: Ich sah den Sohn Isais, wie er nach Nob kam zu Ahimelech, dem Sohn Ahitubs. Der befragte den Herrn für ihn und gab ihm Wegzehrung und das Schwert des Philisters Goliath. Da sandte der König hin und ließ rufen den Priester Ahimelech, den Sohn Ahitubs und das ganze Haus seines Vaters, die Priester, die zu Nob waren, und sie kamen alle zum König. Und Saul sprach: Höre, du Sohn Ahitubs. Er sprach: Hier bin ich, mein Herr. Und Saul sprach zu ihm: Warum habt ihr euch verschworen gegen mich, du und der Sohn Isais, dass du ihm Brot und ein Schwert gegeben und Gott für ihn befragt hast, damit er sich gegen mich empöre und mir nachstelle, wie es jetzt am Tage ist? Ahimelech antwortete dem König und sprach: Wer ist unter allen deinen Knechten so treu wie David, dazu des Königs Schwiegersohn und der Oberste deiner Leibwache und geehrt in deinem Hause? Habe ich denn heute erst angefangen, Gott für ihn zu befragen? Das sei ferne von mir. Der König lege solches seinem Knecht nicht zur Last, noch meines Vaters ganzem Hause, denn dein Knecht hat von alledem nichts gewusst, weder Kleines noch Großes. Aber der König sprach: Ahimelech, du musst des Todes sterben, du und deines Vaters ganzes Haus. Und der König sprach zu seiner Leibwache, die um ihn stand: Tretet heran und tötet die Priester des Herrn, denn ihre Hand ist mit David. Und obwohl sie wussten, dass er auf der Flucht war, haben sie es mir nicht zu Ohren gebracht. Aber die Männer des Königs wollten ihre Hände nicht an die Priester des Herrn legen, sie zu erschlagen. Da sprach der König zu Doeg: Tritt du heran und erschlage die Priester. Doeg, der Edomiter, trat heran und erschlug die Priester, dass an diesem Tag starben 85 Männer, die den leinenen Priesterschutz trugen. Auch Nob, die Stadt der Priester, schlug er mit der Schärfe des Schwerts, Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Esel und Schafe mit der Schärfe des Schwerts. Das ist ein Bericht, der uns zeigt von der Grausamkeit Sauls, von dem, zu was er in der Lage war. Wirklich, er ist zu einem Tyrann geworden, von Gottes auserwählten König zu einem Tyrann, dem nichts mehr heilig war, die Priester nicht, das Leben nicht, selbst die Säuglinge lässt er noch töten. Furchtbarer Bericht. Aber der Kontrast, der ist so stark, wie dieser Saul da sitzt unter dem Tamariskenbaum, den Spieß in der Hand, um ihn seine Großen, hat den Eindruck, der sitzt fest im Sattel, der hat die Macht und ja auch noch mit dem, was er hier anordnet, der kann machen, was er will und kommt damit durch. Seine Angst ist zum Teil gar nicht begründet. Wir haben das gesehen, wie viel falsche Dinge auch Saul glaubt. Er denkt, dass sich sein Sohn gegen ihn verschworen hat und seine Großen. Wir lesen nichts davon in der Bibel, das war gar nicht der Fall. Auch David nicht. David war ja loyal. Wir sehen das auch später im Bericht noch, wie David keine Hand anlegt an diesen König Saul. Er glaubt, dass diese Priester wissentlich David zur Flucht verholfen haben. Er glaubt dieser Lüge von Doeg, der war ja dabei. Doeg erzählt ihm gar nicht die ganze Wahrheit. Und Saul steigert sich da rein. Er hat einen Verfolgungswahn. Er bangt um seine Macht und er ist bereit, bis ans Äußerste zu gehen. Und auf eine Art ist es gar nicht so rational, wie er sich da reinsteigert. Auf die andere Art hatte Saul ganz gute Gründe, sich Sorgen zu machen und Angst zu haben. Weil Gott hatte es ihm ja schon gesagt, Saul wusste, dass seine Tage als König gezählt waren. Er wusste, dass einer nach ihm kommen würde und er hat gekämpft wie ein Löwe, um das zu verhindern. Das ist das besonders Schlimme an dieser Geschichte, wenn wir den Saul sehen, der ja von Gott ein Wort bekommen hat, weil er ungehorsam war gegen Gottes Willen, weil er seine eigenen Wege gegangen ist, weil er Gott nicht geehrt hat mit seiner Königsherrschaft, der von Gott Gericht angekündigt bekommt, dass dieser Saul so verbohrt war, so blind, geistlich tot, nicht in der Lage, wenigstens jetzt die Waffen niederzulegen, vor Gott zu kapitulieren, zu sagen, ich halte an dieser Macht nicht mehr fest, ich erkenne an, da ist ein Gott über mir. Ich bin nicht mein eigener Herr. Aber Saul war blind, er konnte das nicht tun. Er hat weiter gekämpft und wir sehen in seinem Herzen, obwohl äußerlich er so stark ist, in seinem Herzen war Furcht, da war Angst. Angst um seine Königsherrschaft, Angst um seine Macht, Angst um sein Reich. Wenn wir die Geschichte lesen, dann wollen wir nicht wie Saul sein, oder? Wir haben im Hauskreis das jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder diskutiert und das fällt uns echt schwer. Wir wollen uns nicht mit Saul identifizieren. So ein grausamer Tyrann, so will keiner sein. Aber tatsächlich sind wir Menschen, wenn wir uns ehrlich machen, in unseren Herzen, in unserer Grundeinstellung, dem Saul ganz arg ähnlich. Wir sind genauso in dieser Gefahr oder wir haben sogar diese Grundeinstellung als Menschen, dass wir sagen, wir wollen unsere eigenen Herren sein. Wir wollen unser eigenes Reich bauen. Wir wollen selber unsere Sicherheit garantieren und wir definieren auch, worin wir Sicherheit suchen und was uns Sicherheit gibt. Das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet, dass wir unsere eigenen Wege gehen, unsere eigene Macht verfolgen wollen und nicht uns unter Gottes Macht stellen wollen, der uns alle geschaffen hat und gemacht hat. Wo suchst du deine Sicherheit im Leben? Das ist eine ganz wichtige Frage. Was gibt dir im Leben Halt? Und es kann ähnlich sein wie bei Saul. Du sagst, mir gibt Halt im Leben meine Karriere, meine Machtposition, ein wichtiges Amt, das ich inne habe und über das ich mich ganz stark definiere. Und es wäre schlimm, wenn das weg wäre. Die meisten gehen Gott sei Dank nicht über Leichen, aber wir sind im sprichwörtlichen Sinn auch dazu fähig, um Dinge zu kämpfen, die uns wichtig sind und dafür auch große Opfer zu bringen und Menschen, wenn auch nicht immer wörtlich, aber dann oft sprichwörtlich zumindest über die Klinge springen zu lassen, um unser Reich zu bauen. Was gibt dir Sicherheit? Ist es Macht? Vielleicht ist es auch deine Gesundheit, dass du sagst, da ziehe ich meine Sicherheit raus, dass ich regelmäßig meine Check-ups mache beim Arzt, dass ich mich gesund ernähre, auf meinen Schlaf achte und so weiter. Ist ja alles nichts Schlechtes, haben ja auch Ärzte bei uns in der Gemeinde und geht da weiterhin zum Check-up. Aber es ist eine ganz schlechte Grundlage für Sicherheit, zu hoffen, möglichst alt und gesund zu sein. Alt werden, gesund bleiben, irgendwann ist es ja doch zu Ende. Du kannst dich auf deine Aktien verlassen, dein gut gefülltes Sparkonto, du kannst aus 1000 Dingen deine Sicherheit ziehen und denken, ich bin fest im Sattel, wenn ich das im Griff habe. Und doch ist die Wahrheit, wenn du da deine Sicherheit suchst und deinen Halt, dann hast du ein ganz schlechtes Fundament, was nicht tragen wird. Und wie viele Menschen erleben auch genau das früher oder später? Sie leben in Angst und in Sorge, weil sie merken, mein Fundament, es trägt nicht. Vielleicht kennst du das sehr persönlich. Du hetzt dich ab, du arbeitest, du machst und du tust, um dir Sicherheit zu schaffen, so wie Saul. Vielleicht sieht es von außen sogar gut aus, aber du kennst diese Sorgen, diese Fragen, vielleicht sogar, dass es dir den Schlaf raubt, weil du in Gedanken ständig um diese Sicherheit kreist, das, was dir wichtig ist im Leben. Vielleicht hast du eine leise Ahnung, dass das nicht trägt, vielleicht sogar schon richtig Panik. Das dass du deine Sicherheit verlierst, dein Ansehen, dein Geld, die Gesundheit. Aber es gibt einen Ausweg. Es gibt eine Sicherheit im Leben, die wirklich trägt. Und die letzten Verse von unserem Predigttext, die weisen uns hin zu dieser Sicherheit, wo wir wirklich sicher sind. Ich lese uns die letzten 4 Verse, die uns einen Blick auf den wahren König geben. Erst auf David, aber dann auch darüber hinaus. Es entrann aber ein Sohn Ahimelechs, der Sohn Ahitubs, der hieß Abiatar, und er floh zu David und verkündete ihm, dass Saul die Priester des Herrn getötet habe. David aber sprach zu Abiatar: Ich wusste es schon an dem Tag, als der Edomiter Doeg dort war, dass er Saul verraten werde. Ich bin schuldig am Leben aller aus deines Vaters Haus. Bleibe bei mir und fürchte dich nicht. Denn der, der mir nach dem Leben trachtet, der trachtet auch dir nach dem Leben. Du bist bei mir in Sicherheit. Einer hat's überlebt, dieses schreckliche Massaker. Abiatar, einer der Priester, und in seiner Verzweiflung flieht er zu David in die Höhle und sucht da Schutz. Ich stelle mir das vor, wie er da ankommt, müde, hungrig, abgekämpft, auch sicher schwer verstört und verängstigt von dem Blutbad, was er gerade miterlebt hat und wo er so mit allerletzter Kraft und Not rausfliehen konnte. Und er kommt zu David und dann sagt David ihm diese Worte: Bleibe bei mir und fürchte dich nicht. Denn der, der mir nach dem Leben trachtet, der trachtet auch dir nach dem Leben. Du bist bei mir in Sicherheit. Was für ein Trost in der Not. Es gibt einen, bei dem bin ich sicher, durfte Abiatar da hören. Einer, der für mich kämpft, der mich beschützt. Ich weiß nicht, ob er das an dem Tag schon so richtig glauben konnte. Bei David in der Höhle, dass David ihn wirklich beschützt. Aber wenn wir die Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, solange David gelebt hat, hat er seine Hand über Abiatar gehalten. Und er hat ihn beschützt, hat sein Versprechen wahrgemacht. Was hat das mit uns zu tun? Die Verse, die weisen über sich hinaus. Du kannst echte Sicherheit finden in einer Welt, die gefährlich ist, die unberechenbar ist, die einem wirklich immer wieder Angst machen kann. Aber du findest diese Sicherheit eben nicht in dir selber, auch nicht in den Dingen dieser Welt, sondern bei einer anderen Person. Beim wahren König, der über alle Umstände regiert, jeden einzelnen von uns kennt, der ein noch viel größerer Retter und Helfer in der Not ist, als David das sein konnte. Wir dürfen hier nicht bei David stehen bleiben, sondern wir müssen wirklich auf den wahren König schauen, auf den David uns hinweist, für den er ein Vorbild ist, ein Schatten, ein Vorgänger, der den Weg bereitet hat für den wahren König, Jesus Christus selbst. Jesus, der verfolgt wurde, als er hier in dieser Welt war. Gottes Sohn kommt in diese Welt als Mensch und er wird verfolgt schon von klein auf. Als Baby muss er schon fliehen vor Herodes. Die Eltern tragen ihn nach Ägypten. Der dann auch, als er angefangen hat zu predigen und Wunder zu tun, sehr, sehr bald Opposition erlebt hat und die Leute wollten ihn ergreifen und schon sehr früh umbringen. Jesus, der den Verrat kannte, nicht nur durch Feinde, so wie David und die Priester hier, Doeg, der Edomiter, der sie verrät. Nein, Jesus hat das durch einen eigenen Freund erfahren, durch einen seiner Jünger aus dem engsten Kreis, Judas Iskariot, der ihn verkauft für 30 Silberlinge an die Feinde. Jesus, der wie David echte Todesangst erlebt hat. Ist dir das bewusst, dass Jesus Angst hatte, dass er auch dieses menschliche Empfinden kennt, nachvollziehen kann? Jesus hat gerungen, am Abend vor seiner Kreuzigung hat er mit Gott gerungen und er hat ihm seine Angst hingehalten und hat sogar gebetet: Herr Vater, wenn es sein kann, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Jesus, der ein scheinbar schwacher König war, sie haben ihn verhaftet, sie haben ihn den Prozess gemacht, sie haben ihn gekreuzigt und er ist gestorben an diesem Kreuz auf Golgatha vor Jerusalem, verlacht, verhöhnt, verspottet. Sie haben noch diese Aufschrift drüber gemacht, Jesus Christus, König der Juden, und haben ihn ausgelacht. Wer braucht so einen König? Und die Antwort ist, jeder von uns braucht diesen König, der nicht am Kreuz geblieben ist, der auch nicht im Grab geblieben ist, sondern der auferstanden ist von den Toten, der aufgefahren ist in den Himmel und wir feiern es in dieser Woche, der zur Rechten Gottes sitzt und jetzt regiert über alles in dieser Welt. Jesus Christus lebt, er regiert und die Bibel sagt uns, er hat am Kreuz das getan, was keiner von uns tun konnte. Er hat bezahlt für unsere Sünde. Er hat die Schuld auf sich genommen dafür, dass wir unsere Sicherheit überall anders suchen und selber mächtig sein wollen, unser eigenes Reich bauen. Gott sagt uns, dafür müsstest du in die Hölle gehen, dafür gehst du verloren. Aber ich schicke dir meinen Sohn und er trägt die Hölle für dich. Er nimmt sie auf sich. Er schenkt seine Sicherheit her. Er schenkt sein Leben her, damit du leben kannst. Und deshalb ist die wichtigste Frage für jeden von uns, ist Jesus dein König? Vertraust du auf ihn? Ohne Jesus haben wir wirklich allen Grund in dieser Welt, uns zu fürchten. Es kann uns Angst und Bange sein vor allen Umständen, die wir so erleben und was noch so kommen mag. Du hast keine Sicherheit in diesem Leben. Es ist so gefährlich und so bitter, was in dieser Welt passiert. Und das Größte kommt ja erst noch, die größte Not, wenn du vor Gott stehst und er sein endgültiges Urteil über dich spricht und sagt, geh weg von mir. Aber mit Jesus haben wir eine Sicherheit, schon hier und jetzt in diesem Leben, weil wir wissen, wir sind in der Hand des allmächtigen Gottes und in alle Ewigkeit, weil er unser Anwalt ist im Gericht, weil er uns hineingeliebt hat in Gottes Familie. Wir sind Kinder dieses wunderbaren Vaters durch Jesus Christus. Du darfst es glauben, viele von uns tun das, aber wenn du noch nie bei Jesus festgemacht hast, als deinem König, als deinem Herrn, dann tu das. Das ist die wichtigste Entscheidung, die ein Mensch in seinem Leben treffen kann. Noch wichtiger, als wen ich heirate, noch wichtiger, welchen Beruf ich mache. Viel, 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 viel wichtiger. Mach fest bei Jesus. Ich möchte ganz zum Schluss mit uns drüber nachdenken, was das bedeutet und was nicht, sicher in Gottes Hand zu sein. Sicher in Gottes Hand zu sein, das bedeutet nicht, dass du nie wieder in deinem Leben Angst haben wirst. Und das ist wichtig, das zu erkennen. Ich glaube, dass wir manchmal sehr fromm mit der Angst umgehen und dann sagen, na, als Christen, da muss man doch nichts fürchten. Und dann kommt jemand, der hat Angst zu dir und dann empörst du dich fast darüber, ja, wie kannst du denn Angst haben? Wir sind doch in der Hand des allmächtigen Gottes. Und es stimmt, das sind wir wirklich. Und doch ist es wichtig, dass wir Angst ernst nehmen, ja? Dass wir das nicht kleinreden. David hat wirklich Angst gehabt und er hatte Grund zur Furcht in diesem Gefängnis. Es ging um sein Leben. Das wollen wir nicht kleinreden, dass es in dieser Welt wirklich Dinge gibt, vor denen man Angst haben kann. Ich will das auch nicht kleinreden, wenn jemand Angst hat vor Spinnen. Vielleicht fandet ihr das vorher, dass ich das lächerlich gemacht habe. Ich habe euch erzählt, ich bin auf dem Turm und habe Angst. Ja, es gibt Ängste in dieser Welt. Das Entscheidende ist nicht, dass wir nie mehr Angst haben. Das Entscheidende ist, was machst du mit deiner Angst? Gehst du da selber durch? Ist das Erste, was du machst, dass du googelst, dass der Arzt dein wichtigster Berater ist? Ist alles auch, hat alles seinen Platz, aber das Wichtigste, was du mit deiner Angst machen musst, ist wirklich zu Gott zu kommen. Auf ihn zu schauen, so wie David es in seiner Not gemacht hat. Die Tränen waren echt, die Angst war echt. Und dann schaut er auf Gott und sagt, wie groß ist der Gott, zu dem ich gehöre. Der Gott, der mich auserwählt hat, der mich geliebt hat. Wer ihn fürchtet, der muss die Menschen nicht fürchten. David kam dahin, aber es war ein Prozess der Erkenntnis. Und so dürfen wir diese Lieder nehmen, die David geschrieben hat. Und ich habe euch einige auf das Gottesdienstblatt geschrieben. Er hat noch mehr Psalmen geschrieben in dieser Zeit der Flucht. Und wir dürfen sie nehmen. Und wenn wir lesen von seinem Elend und von seiner Angst und seiner Not, dann darfst du deine persönliche Angst da einsetzen und sie Gott hinhalten. Und sie ihm bekennen und sagen, Herr, ich habe wirklich Angst. Und vielleicht musst du das jeden Tag machen, eine Zeit lang. Und vielleicht brauchst du jemanden, einen Bruder oder eine Schwester, die an deine Seite kommt und dir hilft, es vor Gott zu bringen. Aber dann bleib da nicht stehen, sondern lass dir durch die Psalmen und durch Gottes Wort einen neuen Blick schenken dafür, wer dein Gott ist, der so viel mehr Möglichkeiten und Mittel hat, als du es dir vorstellen kannst und der ein mächtiger, ein allmächtiger Retter ist. Noch ein zweiter Gedanke ganz zum Schluss. Es gibt keine Verheißung, dass das immer so ausgeht wie bei David. Wenn wir im Gefängnis sitzen, dass dann wir Theater spielen und Gott öffnet die Tür und wir sind wieder frei. Das gibt es heute noch. Wir kennen Berichte von verfolgten Christen, die auf wundersame Weise aus dem Gefängnis gekommen sind und Befreiung erlebt haben, ganz konkret in diesem Leben. Und gleichzeitig wissen wir auch von so vielen Geschwistern in dieser Welt, die nicht mehr aus dem Gefängnis rausgekommen sind, die wirklich in der Gefangenschaft gestorben sind, getötet wurden. Das kann auch Gottes Weg mit uns sein. Das ist für uns in Deutschland vielleicht ein bisschen fern, aber genauso, wenn du krank wirst. Wir haben Geschwister in dieser Gemeinde, die haben wundersame Heilung erlebt, wo Gott Gnade geschenkt hat, dass der Krebs weg war und sie nochmal neu durchstarten konnten in diesem Leben. Aber auch wenn wir sterben, so sind wir in Gottes Hand und er hält uns. Und das Paradies, das kommt nicht hier auf der Erde ohne Leid, ohne Dinge, die uns Angst machen, sondern das kommt in der Ewigkeit, wenn wir bei ihm sind. Das ist unsere Hoffnung. Das ist das, wofür wir leben. Du darfst wissen, in allen Umständen, im Leben und auch im Tod, bist du in der Hand deines mächtigen Retters. Wenn du ihm vertraust, dann dürfen diese Worte, die David Abjata hier zuspricht, dann darfst du die hören als Jesu Worte an dich ganz persönlich. Er sagt, bleibe bei mir und fürchte dich nicht. Du bist bei mir in Sicherheit. Lasst uns beten. Und für diesen Zuspruch danken wir dir, Herr Jesus. Für diese Sicherheit danken wir dir, lieber Vater, dass wir bei dir geborgen und beschützt sind, auch wenn die Umstände in dieser Welt wirklich immer wieder angsteinflößend sind. Wir wollen dir das bekennen, dass wir uns immer wieder fürchten und Sorgen machen. Und wir beten, dass du uns hilfst, unsere Ängste nicht zu überspielen und nicht so zu tun, als wären sie gar nicht da, sondern ehrlich zu werden und sie dir zu bringen. Und Herr, dass du dann reinkommst in die Situation, dass wir erkennen, wenn wir das vor dich bringen, aber du bist doch so viel größer und du hast so viel mehr Mittel und Wege, als wir uns das nur vorstellen können. Ich möchte beten für jeden von uns, dass du uns gerade da, wo wir Angst und Sorgen kennen, tiefer führst in der Beziehung zu dir, tiefer in die Abhängigkeit zu dir und dass das jeder von uns erleben darf. Du trägst uns, du bist ein festes Fundament in allen Stürmen und im Chaos dieser Zeit. Wir loben dich dafür und wir danken dir, Jesus, dass du uns befreit hast zu diesem neuen Leben und für diese Sicherheit, die wir in dir finden dürfen. Wir loben dich. Amen.